lebt Kirche nicht an den Menschen dieser Zeit vorbei? Ist es nicht so, dass Kirche den Nerv der Zeit nicht trifft? Brauchen wir überhaupt Kirche? Oder geht unser Leben, auch unser Christsein, nicht auch ohne Kirche, ohne Institutionen? Hallo und herzlich willkommen zu Glauben Denken. Mein Name ist Tobias Schuckert. Ich bin Professor für interkulturelle Theologie und Religionswissenschaft an der Internationalen Hochschule Liebenzell. Mein Vortrag Warum Kirche in dieser Welt wird in zwei Teile gegliedert sein. Warum Kirche in dieser Welt? Wir befinden uns in einer Zeit, in der Kirche sehr kritisiert wird. Am 24. Januar 2024 kam eine Studie über Missbrauchsfälle in der evangelischen Kirche durch die Nachrichten. Im Deutschlandfunk heißt es, mehr als 9000 Minderjährige wurden seit 1946 in der evangelischen Kirche und Diakonie sexuell missbraucht. Davon geht eine aktuelle Studie aus. Die Forscher mussten auf Hochrechnungen zurückgreifen, da etliche Akten nicht zur Verfügung standen. Mehr als 9000 Minderjährige seit 1946. Kirche ist in der Kritik. Warum brauchen wir Kirche? Warum brauchen wir Gemeinde? Neben diesen wirklich haarsträubenden Entdeckungen der Studie stellt sich die Frage auch nach der Relevanz der Kirche. Lebt Kirche nicht an den Menschen dieser Zeit vorbei? Ist es nicht so, dass Kirche den Nerv der Zeit nicht trifft? Warum brauchen wir überhaupt Gemeinden vor Ort? Brauchen wir überhaupt Kirche? Oder geht unser Leben, auch unser Christsein, nicht auch ohne Kirche, ohne Institutionen? Die Frage, ist Kirche nur etwas, das wir schaffen, um unseren Zwecken zu dienen oder um alte Traditionen aufrechtzuerhalten? Im besten Falle, oder vielleicht sogar um Machtstrukturen aufrechtzuerhalten, um Unrechtsstrukturen in ein frommes Gewand zu kleiden? Oder ist die Kirche etwas Lebendiges, Sinnvolles, etwas Kraftvolles, etwas, durch das Gott in dieser Zeit, in dieser Welt arbeitet und was die Welt braucht, dass die Welt eine ärmere Welt wäre ohne Kirche, dass ich ein armer Mensch wäre ohne Kirche. Mein Vortrag ist in vier Teilen gegliedert. Zuerst beginnen wir mit theologischen Grundlagen. Dann zu einem späteren Zeitpunkt Leiden an der Gemeinde. Und das dritte, Freude an der Gemeinde. Was ist schön an Kirchen? Und das vierte wären Schlussfolgerungen und hoffentlich auch eine neue Perspektive auf Kirche, auf Gemeinde. Theologische Grundlagen. Das ist das, was ich heute mit Ihnen besprechen möchte. Um was geht es, wenn wir von Kirche sprechen? Und dabei ist klar, wir müssen etwas unterscheiden. Wir haben zwei Arten der Kirche, wenn wir von Kirche sprechen. Es gibt zum einen die unsichtbare Kirche. Eine Kirche, die durch alle Zeiten und alle Kulturen hindurch existiert. Ich lese aus dem Brief an die Hebräer, Kapitel 12, Vers 1. Dort heißt es, wir sind also von einer großen Menge von Zeugen wie von einer Wolke umgeben. Der Schreiber des Hebräerbriefs weiß, dass es Kirche nicht nur heute gab, sondern Kirche, das Volk Gottes, gibt es zu allen Zeiten. Und das ist diese unsichtbare Kirche, die überall auf der Welt präsent ist. Und in allen Zeiten hatte Gott seine Leute. Und wir sind auf geheimnisvolle Art und Weise mit diesen Menschen, die zum Volk Gottes gehören, verbunden, wenn wir zu dieser Kirche gehören. Im Glauben an Jesus Christus bin ich Teil dieser unsichtbaren Weltgemeinschaft. Ich betone noch einmal, durch alle Kulturen und alle Zeiten. Nach der unsichtbaren Kirche müssen wir auch von der Ortsgemeinde sprechen. Das ist die lokale, sichtbare Manifestation des Leibes Christi. Denken wir nur an die Briefe des Paulus an die verschiedenen Gemeinden in Korinth, in Ephesus, Gemeinden in Städten. Gemeinde, die sich getroffen hat, die man berühren konnte. Und wir kennen das vielleicht auch von unserem eigenen Leben, dass wir Sonntag für Sonntag uns mit Menschen treffen, handfest erleben, wie sich diese unsichtbare Kirche durch alle Zeiten und alle Kulturen in meiner Stadt, in meinem Ort, an diesem konkreten Sonntag trifft. Die Gemeinden, die in der Apostelgeschichte oder auch in der Offenbarung erwähnt werden, sind auch ein biblisches Beispiel dafür, was es heißt, Ortsgemeinde. Ortsgemeinde als Manifestation des Leibes Christi. Dort, wo sich die treffen, die zur Kirche gehören. Und nun hat die Gemeinde, die Kirche, einen zweifachen Zweck. Zum einen ist es Anbetung. Gott in den Mittelpunkt zu stellen, Gott anzubeten, ihm die Ehre zu geben, ihn immer wieder in den Fokus zu rücken der eigenen Arbeit, ihn wichtiger zu nehmen als alles andere. Um es plump zu sagen, die Kirche hat die Aufgabe, Gott Gott sein zu lassen. Und der zweite Zweck der Gemeinde, der Kirche ist das Zeugnis, die Mission, das nach außen treten, das Existieren auch für die Welt. Ich möchte hier den amerikanischen Missionshistoriker Scott Sanquist kurz zitieren. Er sagt in seinem Buch Understanding Christian Mission: "The church is not an end, but a means to bring about the kingdom. There are no sharp distinctions between worship and mission, or the cultic practice within the four walls of the church and the missional outreach beyond these walls." Also, die Kirche ist nicht Zweck in sich selbst, sondern die Kirche ist ein Mittel, um das Reich Gottes auch in dieser Welt sichtbar zu machen. Es gibt keine scharfen Unterscheidungen zwischen dieser Anbetung auf der einen Seite, dem Gottesdienst, und der Mission, also der Praxis des Anbetens, des Gottesdienstes innerhalb der vier Grenzen, der vier Mauern der Kirche und des Nach-Außentretens über diese Mauern hinaus. Wir sehen Anbetung und Mission. Diese beiden Zwecke der Kirche gehen Hand in Hand. Das eine kann nicht ohne das andere sein. Darum kann man auch sagen, die Kirche ist die einzige Institution in dieser Welt, die für ihre Nichtmitglieder existiert. Erneut Anbetung. Die Kirche existiert hier nicht für sich selbst, sondern sie ist darauf ausgerichtet, Gott alleine anzubeten, Gott die Ehre zu geben im Gottesdienst. Zeugnis, noch einmal, als Leib Christi zeigt die Kirche auf den Vater und lebt aufopferungsvoll um der Welt willen Eine Welt, die in Rebellion gegen Gott steht. Darum geht es auch theologisch. Weiter. Die Kirche ist eine Gemeinschaft. Christ sein kann ich nicht alleine. Ich lebe es in einer Gemeinschaft von Sündern. Das lässt sich gerne so plakativ sagen, wir sind alle Sünder. Aber an dieser Stelle muss das auch wirklich deutlich gemacht werden. Die Kirche wird nie eine Gemeinschaft von perfekten Menschen sein. Das Abendmahl, der Ausdruck der Gemeinschaft untereinander und der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn ist immer auch eine Gemeinschaft von Menschen, die sich bewusst sind, wir brauchen die Gnade Gottes. Wir geben uns damit nicht zufrieden. Und doch wissen wir immer wieder neu, wir sind Sünder, wir brauchen die Gnade Jesu Christi. Die Kirche ist eine Gemeinschaft, die sich an die jeweilige Kultur anpasst. Man spricht hier in der Missionswissenschaft von dem Prinzip der Einheimischwerdung der Kirche. Das heißt, Kirche wird immer Formen annehmen, die auch in der Kultur, in die sie hinein, in dem Kulturkreis, in die sie hinein verortet ist, auch verstanden werden. Die Art, wie die Botschaft vermittelt wird, die Musik, ja auch wie sie kommuniziert wird, wie Gemeinschaft miteinander gelebt wird, wie einzelne Strukturen innerhalb der Kirche sind, das wird immer auch angepasst sein an die Orte, in denen die Kirche verortet ist. Die Kirche ist eine Gemeinschaft, die der jeweiligen Kultur immer auch entgegensteht. Das sogenannte Prinzip der Pilgerexistenz. Das heißt, die Kirche wird nicht nur Elemente aus der Kultur übernehmen, sondern sie wird diese Kultur auch immer kritisieren. Sie wird immer wieder auch den Finger auf Probleme, auf die Gier, negative Machtstrukturen, auf Sünde in der Kultur, in dem Kulturkreis vor Ort hineinlegen und darauf hinweisen, was gut und was schlecht ist. Beispiele dafür finden wir sehr viele in der Kirchengeschichte. Die Kirche ist eine Gemeinschaft, die aus dem Wort und dem Geist Gottes entstanden ist. Sie ist also Creatio Verbi und Creatio Spiriti. Und sie existiert durch den Geist und durch das Wort Gottes. Auch hier wird deutlich, die Kirche hat sich nicht selbst geschaffen, ist nicht eine Idee von Menschen und deshalb ist sie irgendwann mal gegründet worden, wie ein Fußballclub, sondern Gott selbst hat an Pfingsten seine Kirche in dieser Welt begonnen. Und sie existiert weiter durch das Wort Gottes. Ich möchte an dieser Stelle Apostelgeschichte 2, die Verse 37 bis 47 vorlesen. Dort wird beschrieben, wie die Kirche auch am Anfang ihre Gestalt hatte. Mit seinen Worten traf Petrus die Zuhörer mitten ins Herz. Sie fragten ihn und die anderen Apostel: Ihr Brüder, was sollen wir tun? Petrus antwortete: Ändert euer Leben, lasst euch taufen im Namen von Jesus Christus. Dann wird Gott euch eure Schuld vergeben und euch den Heiligen Geist schenken. Diese Zusage gilt für euch und eure Kinder. Und sie gilt für alle, die in den fernen Ländern, so viele der Herr, unser Gott, noch zum Glauben an Jesus hinzurufen wird. Mit diesen und noch vielen anderen Worten beschwor Petrus die Leute und ermahnte sie: Lasst euch retten. Wendet euch ab von dieser ungerechten Generation. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus verkündet hatte, und ließen sich taufen. An diesem Tag gewann die Gemeinde ungefähr 3000 Menschen hinzu. Die Menschen, die zum Glauben gekommen waren, trafen sich regelmäßig und ließen sich von den Aposteln unterweisen. Sie lebten in enger Gemeinschaft und brachen das Brot miteinander und beteten. Die Leute in Jerusalem wurden von Ehrfurcht ergriffen, denn durch die Apostel geschahen viele Zeichen und Wunder. Alle Glaubenden hielten zusammen und verfügten gemeinsam über ihren Besitz. Immer wieder verkauften sie Grundstücke oder sonstigen Eigentum. Den Erlös verteilten sie an die Bedürftigen, je nachdem, wie viel jemand brauchte. Tag für Tag versammelten sie sich als Gemeinschaft im Tempel. In den Häusern hielten sie die Feier des Brotbrechens. Voller Freude und in aufrichtiger Herzlichkeit aßen sie miteinander das Mahl. Sie lobten Gott und waren beim ganzen Volk hoch angesehen. Der Herr aber führte täglich weitere Menschen zur Gemeinde, die gerettet wurden. Wir sehen, es ist der Heilige Geist, es ist das Gebet, es ist das Wort Gottes, das die Kirche ins Leben gerufen hat und die Kirche auch aufrecht hält. Die Kirche ist also eine Gemeinschaft. Sie ist eine Gemeinschaft, die aus Menschen aus vielen verschiedenen Nationen, Sprachen und Kulturen besteht. Also, die Kirche kann nie rassistisch sein. Die Kirche darf nicht rassistisch sein, weil sie von Anfang an immer aus mehreren Rassen, aus mehreren Kulturen, aus mehreren Menschen mit verschiedenen Hintergründen besteht und es Gottes Ziel ist, eine wirklich bunte, vielfältige Kirche aus allen Völkern dieser Welt, in dieser Welt auch zu haben. Ich lese uns noch einmal aus Epheser 2, die Verse 11 bis 14. Erinnert euch deshalb daran, dass ihr früher rein körperlich Heiden, also nicht Juden, wart. Von den sogenannten Beschnittenen, also von den Juden, wurdet ihr Unbeschnittene genannt. Dabei haben auch sie nur die körperliche Beschneidung, die von Menschen vollzogen wurde. Denkt daran, dass ihr damals von Christus getrennt wart. Ihr habt nicht zu Israel gehört. Als Fremde galt für euch keiner der Bundesschlüsse, mit dem Gott sein Versprechen gab. Ohne Hoffnung und ohne Gott habt ihr in dieser Welt gelebt. Aber jetzt gehört ihr zu Christus. Ihr, die ihr einst Fremden wart, seid ihm nahegekommen durch das Blut, das Christus vergossen hat. Ja, Christus selbst ist unser Friede. Er hat aus beiden, aus Juden und den Völkern, ein Ganzes gemacht. Wir sehen, es gibt nicht zwei Kirchen oder unterschiedliche Kirchen, es gibt nur eine Kirche. Und deshalb ist diese Kirche bunt, ist vielfältig. Und Gott schenkt uns in der Offenbarung ein ganz großes Zielbild, nenne ich es immer wieder, wie diese Kirche eines Tages dann auch vollendet wird. In Offenbarung 7 wird uns ein Bild gezeigt, was geschehen wird. Da heißt es, danach sah ich eine große Menschenmenge, die niemand zählen konnte. Es waren Menschen aus allen Nationen, Stämmen und Völkern, Menschen aller Sprachen. Die standen vor dem Thron und vor dem Lamm. Sie trugen weiße Gewänder und hielten Palmzweige in ihren Händen. Und sie riefen mit lauter Stimme, die Rettung kommt allein von unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und von dem Lamm. Alle Engel standen im Kreis um den Thron, die Ältesten und die vier Lebewesen. Sie warfen sich vor dem Thron zu Boden und beteten Gott an. Sie sagten, Amen, gelobt sei Gott. Er regiert in Herrlichkeit und Weisheit. Ihm sei Dank, Ehre, Macht und Kraft für immer. Einer der Ältesten wandte sich an mich und fragte, wer sind die Menschen in den weißen Gewändern? Woher sind sie gekommen? Ich antwortete, mein Herr, du weißt es. Er sagte zu mir, diese Menschen kommen aus einer großen Bedrängnis. Sie haben ihre Gewänder gewaschen und im Blut des Lammes weiß gemacht. Deshalb stehen sie vor dem Thron Gottes, dienen ihm Tag und Nacht in seinem Himmel. Also eine Kirche, ein Volk Gottes aus allen Völkern. Deshalb, wenn heute Menschen auf die Straße gehen und gegen Rassismus protestieren, können wir sagen, die Kirche, so wie sie Jesus Christus will, war schon immer gegen Rassismus, darf gar keinen Rassismus haben, denn sie besteht aus allen Völkern. Und Gott sei Dank, ich darf dabei sein. Josef Ratzinger hat es einmal so zusammengefasst in seinem kleinen Büchlein, eine Überarbeitung, kurze Einführung in das Christentum für alle. Dort heißt es, Christsein ist in seiner Zielrichtung nicht etwas Individuelles, sondern etwas Soziales. Man ist nicht Christ, weil nur Christen ins Heil kommen, sondern man ist Christ, weil für die Geschichte die christliche Diakonie, die christliche Liebe Sinn hat und vonnöten ist. Also wir sehen hier zum einen Christsein nicht alleine, ich brauche die Kirche, und das andere, die christliche Liebe, die christliche Diakonie, eben das nach außen gehen der Kirche. Wir sind noch bei den theologischen Grundlagen. Um was geht es? Ich möchte noch 10 Kennzeichen der neutestamentlichen Gemeinde darstellen. Zum Ersten, in den neutestamentlichen Gemeinden geht es um Bekehrung und Vergebung der Sünden. Also Menschen kommen in die Gemeinde durch Bekehrung und dass sie das erleben, ich werde nun als Sünder, wird mir meine Schuld vergeben und ich darf als gerechtfertigter Sünder Teil dieser Kirche sein. Das Zweite, neutestamentliche Gemeinden sind vor allem Jesus-zentriert. Gott wird durch Jesus Christus angebetet. Gott offenbart sich im Neuen Testament durch seinen Sohn Jesus Christus. Darum dreht sich im Gemeindeleben der neutestamentlichen Gemeinden alles um die Person Jesus Christus. Das Dritte in den neutestamentlichen Gemeinden, es geht um ein Widerstehen von kulturellen Sünden. Jede Kultur hat ihre eigenen Sünden, ihre eigenen Schwächen, sei es die Gier, sei es die sexuelle Maßlosigkeit und so weiter. Und die neutestamentlichen Gemeinden weisen immer wieder darauf hin, was es heißt, ein Leben nach dem Willen Gottes zu führen und durch die Pilgerexistenz von diesen kulturellen Sünden Abstand zu nehmen. Wo auch wir uns immer wieder fragen müssen, was bedeutet es für uns heute? Ein weiteres Kennzeichen, Taufe. Das öffentliche Bekenntnis, dieser Konversionsritus, ich gehöre nun zu Jesus Christus, dieses Symbolakt, den Paulus auch in Römer 6 theologisch erklärt, ich sterbe mit Jesus und stehe mit Jesus wieder auf. Auch das war ein wichtiges Kennzeichen der neutestamentlichen Gemeinden. Dann Lehre über Jesus im Kontext des Gottesdienstes. Gottesdienst war auch eine Lehrveranstaltung. Dort wurden die Christen in ihrem Verständnis über Jesus nach vorne gebracht. Dort wurde ihnen gelehrt, wer Jesus Christus ist und was seine Bedeutung für ihr Leben ist. Dem schließt sich immer im Gottesdienst auch Abendmahl und Gebet an. Abendmahl als diese stetige Erinnerung, Vergewisserung dessen, was Christus für uns am Kreuz getan hat. Was es bedeutet nun als Volk Gottes mit ihm in dieser endzeitlichen Gemeinschaft auch zusammenzuleben. Das Abendmahl war immer auch und ist immer auch ein Hinweis auf diese große Zusammenkunft im Himmel, wenn diese Gemeinde Gottes, das Volk Gottes mit Christus das Abendmahl feiern wird in der Vollendung des Reiches Gottes. Und da gehört immer auch das Gebet, dieser ständige Kontakt zu Gott, die Fürbitte für die Welt, der Lobpreis, die Fürbitte für die Gemeinde zusammen. Die neutestamentliche Gemeinde kannte auch eine Gütergemeinschaft. Wir haben es vorhin gehört. Besitz war nun nichts mehr etwas, was nur mir gehört, sondern Besitz war etwas, womit ich dem anderen gedient habe, womit der andere etwas hat, der weniger hat als ich. Gemeinsames Essen in den Häusern. Für uns bedeutet Essen, man lädt einander ein, man isst Freundschaft. Essen in der neutestamentlichen Zeit bedeutet auch ein soziales Ereignis. Das heißt, ich erkenne dich nun als jemanden an, der mit mir gemeinsam auf dem Weg ist, der auch auf einer gleichen sozialen Ebene ist. Wenn die Christen miteinander gegessen haben, wenn Juden mit Heiden plötzlich Tischgemeinschaft hatten, dann haben sie sich gegenseitig den Glauben auch anerkannt. Dann haben sie sich gegenseitig gesagt, du bist wertgeachtet für mich. Ich akzeptiere dich als Mensch und ich akzeptiere dich als Teil meines Volkes. Wenn wir gerade in der Apostelgeschichte lesen, stellen wir fest, dass das ein ganz großer Knackpunkt auch in der ersten Gemeinde war, dass es für viele eben nicht selbstverständlich war, dass man miteinander gegessen hat. Aber genau hier war der Punkt, in der die Christen nach außen hin ein Zeugnis gezeigt haben, wir gehören zusammen, wir sind eine Familie, bestehend aus verschiedenen Völkern, aus Juden und Heiden, die eigentlich nicht miteinander gegessen haben. Dann die Christen der neutestamentlichen Gemeinden waren in den Kommunen angesehen. Das heißt, sie hatten auch einen gesellschaftlich positiven Ruf, weil sie eben sich in der Gesellschaft eingesetzt haben, weil sie sich für die Armen eingesetzt haben, weil sie sich für die Sterbenden eingesetzt haben, für die Kranken. Dementsprechend war auch ihr Ruf gut. Was ich am Anfang gefragt habe, wo ist die Relevanz der Kirche heute? Die Kirche in der neutestamentlichen Zeit war relevant. Sie haben den Nerv der Zeit gefunden. Und sie sind durch Evangelisation gewachsen. Das heißt, sie haben die frohe Botschaft von Jesus Christus weitergegeben, haben sich nicht versteckt, haben den Konflikt auch nicht gescheut, sondern haben dieses Evangelium verkündigt. Menschen haben es gehört und sich dann den Gemeinden angeschlossen. Theologische Grundlagen. Um was geht es? Ein weiterer Begriff, der immer wieder auch, wenn wir über Kirche und Theologie nachdenken, relevant ist, ist der Begriff des Reiches Gottes. Der katholische Theologe Alfred Loisy hat einmal gesagt zum Thema Kirche und das Reich Gottes, Jesus kündigte die Königsherrschaft Gottes an und was kam, war die Kirche. Nun muss man fragen, hat Alfred Loisy das richtig verstanden? Hat Alfred Loisy die Kirche richtig verstanden? Ich möchte an dieser Punkt sehr deutlich sagen, die Kirche ist nicht gleichzusetzen mit dem Reich Gottes. Das Reich Gottes ist noch nicht vollendet. Das Reich Gottes und die Kirche in dieser Welt sind noch zwei unterschiedliche Entitäten, zwei unterschiedliche Existenzen. Wichtig ist auch, wenn man zum Beispiel darüber spricht, dass man sich bewusst macht, die Gottesherrschaft wird durch die Kirche in Wort und Tat ausgerufen. Die Kirche selbst ist nicht das Reich Gottes, aber sie weist darauf hin, sie verkündigt das kommende Reich Gottes. Darum, wenn man immer wieder mal auch hört, dass Leute sagen, ich möchte mitbauen am Reich Gottes, dann würde ich sagen, wir brauchen da einen anderen Begriff. Wenn wir Kirche gestalten, wenn wir versuchen, Kirche positiv in dieser Gesellschaft auch eine Gestalt zu geben, dann bauen wir nicht das Reich Gottes, sondern wir bauen für das Reich Gottes. Wir bauen auf das Reich Gottes hin, aber nicht das Reich Gottes. Und es ist wichtig, dass wir uns das immer wieder bewusst machen. Die Lehre vom Reich Gottes zeigt den Horizont des Wirkens der Kirche auf. Von Pfingsten bis zur Wiederkunft des Herrn Jesus. Bis der Herr Jesus als der König des Reiches Gottes sein Reich dann vollenden wird. Bis dahin wird es immer wieder nur ein darauf hinweisen sein. Aber wenn wir das gleichsetzen, dann wird es schwierig. Um es mit anderen Worten zu sagen, den Worten von Leslie Newbegin, dem britischen Missionswissenschaftler: Kirche ist Vorgeschmack, Werkzeug und Zeichen des Reiches Gottes. Als Anbruch der neuen Menschheit ist die Kirche Vorgeschmack der Herrschaft Gottes. In ihrer Mission ist sie Instrument der Herrschaft Gottes. In ihrer eschatologischen, endzeitlichen Ausrichtung ist sie Hinweiszeichen auf den Vollender der Herrschaft, Christus. Die Kirche weiß, was wir hier zu tun haben, ist oft nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Es ist trotzdem bedeutsam, weil auch das kleinste Zeichen ein Hinweiszeichen auf Christus ist. Kirche ist also nicht gleichzusetzen mit dem Reich Gottes. Sie ist Hinweis, Vorgeschmack, Instrument. Oder wie es der amerikanische Missionswissenschaftler Kirk gesagt hat: The church is the only self-conscious agent of the kingdom. Also die Kirche ist das einzige Akteur des Reiches Gottes, dass sich dessen bewusst ist. Aber die Kirche ist nicht das Reich Gottes, sondern das Reich Gottes wird durch das Wiederkommen Jesu Christi vollendet. Darum wird es auch noch in der Kirche immer wieder Sünde, immer wieder Schuld, immer wieder negative Machtstrukturen geben. Um was geht es? Ich möchte noch ein paar neutestamentliche Begriffe für die Gemeinde, für die Kirche erläutern, um auch deutlich zu machen, wie auch das Neue Testament uns Kirche vorstellt. Zum einen gibt es den Begriff der Ekklesia, der Begriff Versammlung, der ursprünglich meines Wissens ein politischer Begriff ist, der deutlich macht, Gemeinde findet nie in einem luftleeren Raum statt. Gemeinde übernimmt immer auch die Strukturen des Umfelds, in dem sie verortet ist, auf. Also Strukturen, die dem sozialen und politischen Umfeld ähnlich sind, mit denen Menschen vertraut sind, die die Menschen auch kennen aus ihrem eigenen Leben und mit denen sie sich auch identifizieren können. Ein weiterer Begriff aus dem Neuen Testament für die Gemeinde, aus Apostelgeschichte 15, dort heißt es Volk Gottes aus Juden und Heiden. Was macht dieser Begriff deutlich? Es macht deutlich, dass Kirche immer in großer und tiefer Verbundenheit mit dem Volk der Juden, mit dem Volk Israel ist. Also es kann keine antisemitische Kirche geben, weil unsere Wurzeln als Kirche immer auch im Volk Israel verbunden ist. Weiterhin, es ist eine Einheit in Vielfalt. Gott hat eine Kirche aus Juden, aus Heiden, also aus Nichtjuden, aus den vielen Völkern zusammengeführt. Und insofern gibt es hier eine große Vielfalt. Darum Volk Gottes aus Juden und Heiden. Weiter bedeutet dieser Begriff auch, dass in der Kirche die Erfüllung des Segens Abrahams in der Gemeinde erlebbar ist. Wenn wir den Segen Abrahams aus 1. Mose 12 sehen, dass Gott durch Abraham alle Familien, alle Völker segnen will, dann erleben wir das heute in der Kirche, weil in der Kirche, in der Gemeinde Menschen Jesus Christus, diesem Nachkommen Abrahams, begegnen. Und zwar aus allen Ethnien dieser Welt. Ein weiterer Begriff für die Gemeinde ist der Begriff Tempel. Ich lese aus Epheser 2, die Verse 19 bis 22. Dort heißt es: Ihr seid also nicht mehr Fremde und ohne Rechte in Israel. Ihr seid vielmehr Mitbürger der Heiligen, Mitglieder von Gottes Hausgemeinschaft. Ihr seid gegründet auf dem Fundament der Apostel und Propheten, dessen Baustein Christus Jesus ist. Durch ihn wird der ganze Bau zusammengehalten, so wächst er zu einem heiligen Tempel empor, der dem Herrn gehört. Weil ihr zum Herrn gehört, werdet auch ihr als Bausteine in diesem Tempel eingefügt. Gott wohnt darin durch den Heiligen Geist. Also der Begriff des Tempels. Zwei Dinge, die hier wichtig sind. Dieser Tempel ist ineinander gefügt. Das heißt, wir sind als einzelne Individuen Teil wie Steine eines Bauwerks. Und der Tempel ist immer auch Gottes Gegenwart. Gott ist dort. Dietrich Bonhoeffer hat in den Finkenwalder Rundbriefen Folgendes geschrieben: Die Kirche besteht aus Steinen, die sich nicht selbst ineinander gefügt haben, sondern die ineinander gefügt sind durch Gott. Wenn sie sich voneinander lösen, bleibt wohl der Grund bestehen, aber der Bau ist eine Ruine. Er wächst nicht zum heiligen Tempel. Ich habe mir das also nicht selbst ausgesucht, sondern ich bin von Gott hineingestellt und kann auch nicht einfach gehen. Ein weiteres: Dieser Tempel ist im Bau. Es ist eine Baustelle. Der Tempel ist noch nicht fertig, sondern ist gerade am zusammengefügt werden. Wir merken, es ist noch nicht vollendet. Kirche ist noch nicht perfekt. Kirche ist noch nicht vollkommen, sondern hat immer auch noch mit einigen Unzulänglichkeiten, mit Schwierigkeiten, mit Sünde zu kämpfen. Ein weiterer Begriff für Kirche ist die Braut. Aus dem Buch der Offenbarung, dort kommt es immer wieder vor. Die Braut als die Braut Jesu. Tiefe Verbundenheit mit Jesus wird dadurch ausgedrückt. So wie ein Mann eine Frau heiratet, so liebt Jesus seine Braut und gibt sein Leben sogar für sie hin. Epheser 5, 25 bis 27. Ein weiterer Punkt, der dadurch deutlich gemacht wird, ist ein endzeitlicher, ein eschatologischer Aspekt. Diese Hochzeit steht noch aus. Es ist noch nicht so weit, dass das schon perfekt ist, dass alles schon fertig ist, sondern da ist noch etwas, was vor uns als Kirche liegt. Und der Aspekt der Reinheit. Kirche wird von Christus gereinigt, damit sie mit ihm zusammenkommen kann. Reinheit und auch das ganze, der ganze Aspekt der Schuldvergebung, der Sündlosigkeit, was dann kommt, wenn alles vollendet wird. Ein weiterer Aspekt, die Familie. Brüder und Schwestern hören wir immer wieder auch im Neuen Testament als Anrede. Wir haben den gleichen Vater. Wir sind verbunden miteinander. Und wir können nicht voneinander weg. Auch wenn wir, wie es später noch deutlich wird, nicht selten aneinander leiden. Und wenn wir auch an der Kirche leiden. Wenn ich Christ bin, kann ich nicht weg von meinen Geschwistern, von denen, die auch mit Jesus unterwegs sind, sondern wir sind verbunden. Ich kann mir meinen Bruder, meine Schwester nicht aussuchen, aber ich bin mit ihnen so tief verbunden, dass ich mich nicht von ihnen lösen kann. Und wieder ein endzeitlicher Aspekt, wir haben das gleiche Erbe. Wir werden dieses Reich Gottes als Erbe empfangen und darauf leben wir zu. Theologische Grundlagen. Um was geht es? Wir haben uns einige Bilder der Kirche angeschaut und nun müssen wir noch ein letztes uns Aufgaben der Kirche anschauen. Für was sind Aufgaben der Kirche heute? Zum Ersten die christliche Botschaft bewahren, vermitteln und deuten, auslegen. Die christliche Botschaft darf nicht verloren gehen, sondern die Kirche hat die Aufgabe, es immer wieder auch weiterzugeben, Theologie zu betreiben. Die Kirche hat die Aufgabe, Räume für Spiritualität zu öffnen, dass Menschen Begegnung haben mit dem lebendigen Gott, dass Menschen in Gottesdiensten angesprochen werden durch gemeinsames Beten, gemeinsames Singen, durch angesprochen werden vom Wort Gottes. Die Kirche hat die Aufgabe, individuelle Lebensbegleitung anzubieten, Seelsorge, wenn Menschen Schwierigkeiten haben mit dem Leben, in Krisensituationen sind oder aber auch in den sogenannten Übergangssituationen, Konfirmation, Hochzeit, Beerdigungen. In diesen Situationen begleitet Kirche Menschen. Kirche eröffnet Gemeinschaft. Menschen müssen in dieser Welt nicht einsam sein, sondern finden einen Heimat, einen Halt in der Kirche. Dann hat Kirche auch einen diakonischen Auftrag, Menschen in ihren Lebensverhältnissen zu helfen, gegen Armut anzugehen, gegen Bildungsungleichheit anzugehen. Wo kann Kirche immer wieder auch mithelfen, dass es Menschen in dieser Welt besser geht? Und darum, ein letztes, muss Kirche in dieser Welt auch immer wieder die christliche Stimme in dieser Gesellschaft erheben. Diese Pilgerstimme, dieses Pilgerdasein der Kirche auch immer wieder in der Öffentlichkeit hörbar zu machen. 6 Aufgaben dieser Kirche. Hiermit endet der erste Teil, warum Kirche in dieser Welt? Und ich freue mich schon auf den nächsten Teil. Musik.